Hallo und herzlich willkommen zu Folge 79 von Flutlicht an. Mein Name ist Mara Pfeiffer, ich bin die Person hinter diesem Podcast und wir nehmen heute die dritte und letzte Mai-Folge auf, mit der wir uns dann gleichzeitig auch in eine kurze Sommerpause verabschieden. Im Juni gibt es keine neuen Folgen, im Juli sind wir dann mit spannenden Themen zurück und ich habe es letzte Woche schon gesagt, ihr könnt die Zeit natürlich nutzen, um alte Folgen zu hören, die stehen auch alle noch online. Ist vielleicht der eine oder die andere dabei, die nicht von Anfang an den Podcast gehört haben. Genau, und heute wird es aber auch nochmal spannend. Wir schauen nämlich ein bisschen in Richtung EM und wer sich jetzt fragt, hä, EM ist doch gerade sowieso überall in den Schlagzeilen. Ich denke, bei Flutlicht an gibt es irgendwie Themen, die nicht schon total im Rampenlicht stehen. Genau, dem Motto bleiben wir auch treu. Ich spreche nämlich heute mit einem Protagonisten, den man vielleicht erstmal gar nicht mit so einem Turnier in Verbindung bringt, nämlich mit Philipp Wiesener vom Deutschen Roten Kreuz. Hallo, lieber Philipp.
Ja, hallo liebe Mara, ich freue mich, bei euch zu sein.
Ja, ich freue mich auch total und man kann das ja auch ganz transparent machen. Ihr habt als DRK im Vorfeld der EM auch neulich schon eine Pressekonferenz gegeben, wo ihr mal so ein bisschen Einblicke gegeben habt in eure Arbeit. Und ich weiß gar nicht, ob du dazu was sagen kannst oder ob das eine gemeine Einstiegsfrage ist. Ihr habt da gesagt, ihr betreut 46 der insgesamt 51 Spiele der EM. Ist da eine quasi Stufe von Spielen raus oder ist da ein Stadion raus oder woran liegt es, dass 5 Spiele tatsächlich nicht bei euch liegen?
Ja, das ist in der Tat ein bisschen eine gemeine Frage, aber die natürlich auch mal aufkommt. Genau, wir betreuen tatsächlich 9 von 10 Stadien während der Euro, das Stadion in Hamburg ausgenommen.
Woran liegt das oder kann man dazu nichts sagen?
Ja, also dazu möchte ich so in der Öffentlichkeit nichts sagen, weil Das hatte einfach auch Verhandlungsgründe im Vorfeld.
Genau. Ist ja spannend. Und das heißt, in den anderen 9 Städten seid ihr eben im Einsatz. Jetzt kann ich mir vorstellen, gibt es ja 2 so organisatorische Stufen. Also zum einen eben die unterschiedlichen Städte jeweils vor Ort zu planen. Aber zum anderen gibt es ja sicherlich gerade auch, was jetzt so Personal angeht, und ich habe ja schon gelernt, es gibt auch ganz, ganz viele Ehrenamtliche, auch so eine übergeordnete Betreuung. Kannst du vielleicht erstmal sagen, wie lange im Vorfeld von so einem Turnier startet so eine Planung und wie kann man sich so eine Gesamtkoordination vorstellen?
Genau, also die ersten Gespräche fanden tatsächlich vor knappen 2 Jahren statt, als ich damals ja auch die Euro 2024 GmbH dann ja gegründet hat, als es dann schon losging auch mit der Planung, ne, von allen Seiten, also von Seiten DFB, UEFA und dann der Euro 2024 GmbH, aber auch von staatlicher Seite. Genau, und dann sind wir in die Verhandlungen gegangen, die wir dann auch erfolgreich abschließen konnten, um sozusagen jetzt der Hauptpartner der Euro 2024 zu sein und im Rahmen der Euro die medizinische, notfallmedizinische Absicherung in den Stadien, Team-Based Camps, bei den Trainings, Public Trainings, Non-Public Trainings abzubilden. Genau, da sind wir jetzt dran und ja, das ist, wie du schon gesagt hast, auch ein großer Aufwand, ist eine große Herausforderung. Ja, aber wir sind da auf einem guten Weg und jetzt ein paar Tage vor der Euro auch schon ganz heiß dann auch in den Einsatz zu gehen.
Habt ihr sowas wie so ein Koordinations, also habt ihr ganz sicherlich, so eine Koordinationsstelle, von der aus dann eben auch so die Koordination in die einzelnen Städte dann reingeht? Also wo sitzt ihr da? Wo ist so quasi euer Headquarter für die EM?
Genau, koordiniert wird der Einsatz hier aus Berlin, aus unserem DRK-Generalsekretariat. Das ist sozusagen der Bundesverband innerhalb des Deutschen Roten Kreuzes. Hier bei uns im Generalsekretariat haben wir ein sogenanntes Führungs- und Lagezentrum. Das kann man sich vorstellen wie so ein Einsatzraum, ein Einsatzzentrum, wie so eine Leitstelle, wo wir in unserem nationalen und internationalen Geschäft, Tagesgeschäft, Krisen sagen, abwickeln, koordinieren, also international als auch national, ne, beispielsweise im Ahrtal oder jetzt vergangenes Wochenende auch Starkregenereignisse im Südwesten von Deutschland. Mhm. Genau, und in diesem Bereich, in diesem Kontext wird dann auch hier im Rahmen der Euro 2024 eine Koordinierungsstelle implementiert, wo wir mit unserem haupt- und ehrenamtlichen Personal den Einsatz ja, in allen Bereichen koordinieren und durchführen werden.
Und du hast ja jetzt schon gesagt, 9 EM-Städte betreut ihr. Wie ist das dann da dann jeweils nochmal vor Ort? Gibt es dann quasi auch nochmal sowas wie ein kleines Koordinierungszentrum?
Genau. Also das Deutsche Rote Kreuz ist ja föderal aufgestellt. Mhm. Wir haben dann neben dem Bundesverband sind wir strukturiert in 19 Landesverbände und darunter dann die Kreisverbände und Ortsvereine und auf lokaler, kommunaler Ebene sind dann natürlich unsere Kolleginnen und Kollegen im Einsatz, die dann den Sanitätsdienst und die notfallmedizinische Betreuung in den Stadien, an den Teambase-Camps und an den weiteren Trainingsstätten betreuen. Und da gibt es dann zwischengeschaltet über die Landesverbände auch dann nochmal Einsatzstäbe, die das mit monitoren und koordinieren. Also wir sind sozusagen auf allen Ebenen abgebildet, koordinieren den Einsatz dann bundesweit, aber tatsächlich dann hier aus dem Generalsekretariat über die Koordinierungsstelle, wo aber auch Kolleginnen und Kollegen aus den einzelnen Landesverbänden auch mit vertreten sind.
Das heißt, man kann sagen, was ja auch Sinn ergibt, ihr nutzt für so ein Turnier dann logischerweise die vorhandenen Strukturen.
Ganz genau. Also wir nutzen unsere etablierten Strukturen. Mhm. Wir sind ja auch trainiert, also meistens natürlich leider in Katastrophen- und Krisenfällen. Jetzt ist es natürlich dahingehend ganz schön, dass wir so ein Großsportereignis gut planen können. Ne? Eine Krise erwischt einen ja meistens dann ja, eher spontan. Hier ist es ganz gut, dass wir vorplanen können, aber dass wir natürlich auch auf unsere Ressourcen, Kapazitäten und Erfahrungen aus den einzelnen Gliederungen auch zurückgreifen können. Das ist natürlich da ganz wichtig in den größeren Stadien. Da greifen wir dann auch auf unser Personal, auf unsere ehrenamtlichen Einsatzkräfte zurück, die ja auch das Stadion und die Spielstätten und die Orte ja auch so kennen wie ihre Westentasche. Mhm. Also die werden dann auch eingesetzt und die wissen natürlich auch, wie die Einsätze dann ablaufen und für die ist dann auch in dem Kontext der Euro ist vielleicht nochmal ein bisschen größer, ne? Ja. Aber ich meine, die sind natürlich auch im regulären Spielbetrieb und der Champions League unterwegs, also je nach Stadion und Mannschaft natürlich, aber da greifen wir auf unsere etablierten Strukturen zurück.
Und jetzt hast du ja schon gesagt, ihr habt bestimmte Themen, die ihr betreut, außerhalb der Spiele, also auch außerhalb räumlich vom Stadion und eben dann auch im Stadion rund um die Spiele. Vielleicht kannst du erst mal ein bisschen was dazu sagen. Was sind eure Einsatzgebiete außerhalb vom Stadion, also abseits der eigentlichen Spiele?
Das sind dann vor allem die Teambase-Camps, die Teamunterkünfte, die breit gestreut übers Land verteilt wurden, wo die Mannschaften unterkommen in ihren Hotels. Da gibt es meistens dann auch noch kleinere Fußballplätze in der näheren Umgebung, wo die Teams dann auch keine öffentlichen Trainings abhalten, die wir auch mit absichern. Ne? In den Hotels haben wir auch eine Absicherung, aber dann natürlich auch bei den offiziellen Trainingseinheiten und bei den Matchday-1-Trainings, die immer einen Tag vor dem Spiel meistens dann auch in den Stadien stattfinden. Ja, und dann kommen natürlich auch noch einige Public Viewings hinzu. Und hier hervorheben möchte ich vielleicht auch noch, ne, weil das ja auch, also das Leben geht ja in Deutschland trotzdem weiter. Ja. Es gibt natürlich ja auch andere Veranstaltungen, die im Sommer stattfinden, von Konzerten über Festivals, ne? Feste in kleinen und Großstädten. Da wird natürlich auch eine Betreuung notwendig sein. Dahingehend wird das eine spannende 4 Wochen für uns als Deutsches Rotes Kreuz.
Ja, kann ich mir lebhaft vorstellen. Jetzt kennen ja wahrscheinlich die meisten HörerInnen sind sicherlich stadionaffin. Das heißt also, man kennt es ja, wenn man zu so einem Fußballspiel geht oder du hast ja gerade selber auch schon angesprochen, auch zu Konzerten oder anderen großen öffentlichen Veranstaltungen. Man sieht die Fahrzeuge eben immer da stehen und dann teilweise auch die Menschen, die mit den Fahrzeugen da vom Roten Kreuz eben unterwegs sind und eben so quasi bereitstehen für den Fall eines Falles. Was sind denn vielleicht so im Kleinen Sachen, wo ihr zum Einsatz kommt, also so ganz praktische Beispiele?
Also meinst du für Einsätze?
Genau.
Also das variiert natürlich immer ganz stark, ja, natürlich auch nach Jahreszeit und auch vielleicht nach Wetterlage. Wir haben da sämtliche Einsatzerfahrungen und Strukturen. Also das gibt davon, wenn eine Person sich den Knöchel verstaucht, weil sie da über eine Treppe stolpert, über einen Bienenstich, aber auch bis ganz dramatische Einsätze, bis zu Herzinfarkt. Es gab in der kürzeren Vergangenheit im Stadion in Dortmund auf der Südtribüne gab es in der Tribüne zwei parallele Herzinfarkte. Das war natürlich auch äußerst dramatisch. Beide Leben konnten von unseren Einsatzkräften gerettet werden, glücklicherweise. Also das hat das ist ganz vielschichtig. Ne? Dann natürlich auch ganz klassisch hoher Alkoholkonsum, ne? Dann, wenn wir jetzt an Hitzewellen denken, Alkohol und Hitze ist meistens dann auch eine ganz schlechte Paarung. Da gibt es dann natürlich auch viele, viele Einsätze, vielleicht auch ganz klassisch dehydrierte Personen. Ja, also da haben wir ein ganz, ganz breites Spektrum.
Und passieren tatsächlich auch, wenn du jetzt von den Trainings sprichst, dann häufiger mal Sachen auf dem Trainingsplatz oder geht es da auch eher um die ZuschauerInnen?
Also in den Stadien und bei den öffentlichen Trainings geht es natürlich auch um die ZuschauerInnen. Bei den Trainingseinheiten in Teambase-Camps und am Spielfeldrand gibt es natürlich auch immer wieder Verletzungen bei Spielern. Da haben wir natürlich auch super ausgebildetes Personal, aber dann natürlich auch immer die Teamärzte mit an unserer Seite.
Ah, okay, genau. Das finde ich nämlich total spannend, also weil das kennt man ja eben genauso, dass die Betreuung vom Team eben sowieso vor Ort ist. Aber das ist ja vielleicht schon ein ganz gutes Stichwort. Ihr müsst ja sicherlich an den unterschiedlichen Einsatzorten auch mit wiederum ganz anderen Verantwortlichen in diesen verschiedenen Bereichen zusammenarbeiten, oder? Also wer sind da so Partnerinnen und Partner?
Da sind wir in die Struktur der Veranstalterin, also der Euro 2024, eingebunden. Da gibt es einen ganzen medizinischen Strang, der sich da herausgebildet hat, über die gesamte medizinische Absicherung sichergestellt wird. Ne? Also da gibt es in jedem Stadion dann auch Medical Manager, Stadium Medical Manager, dann wie gesagt ja auch von den einzelnen Teams, dann Mannschaftsärzte, dann gibt es von den örtlichen Gefahrenabwehrbehörden zuständige verantwortliche Personen und ja, in dem gesamten medizinischen Kontext sind wir da Teil der Architektur und betten uns da ein und haben, wie gesagt, da den Auftrag in den Stadien, bei den Teambase-Camps und bei den Trainings dafür, für die notfallmedizinische Absicherung da zu sein. Also sozusagen auch eine ganz hohe Sichtbarkeit dann auch.
Und aber was jetzt, ich sag mal so, Wege angeht, da habt ihr nicht die Verantwortung oder habt ihr die automatisch, weil das zu euren Alltagsaufgaben fällt und man das dann halt einfach nur im Rahmen der EM nicht irgendwie speziell ansprechen muss?
Mit Wege meinst du dann?
Also wenn zum Beispiel Fans zum Stadion anreisen, meinetwegen, und es passiert vielleicht irgendwie, jemand hat einen Kreislaufkollaps in der Straßenbahn oder so.
Ach so, ja, also wir sind ja auch so in Deutschland mit größter Leistungserbringer im öffentlich-rechtlichen Rettungsdienst. Also unsere Strukturen im Rettungsdienst bleiben natürlich da auch erhalten, aber das ist natürlich kommunal ganz unterschiedlich. Ne? Also auch welche Hilfsorganisation oder ob die Feuerwehr da im Regelrettungsdienst tätig ist. Aber unsere Strukturen im Rettungsdienst, wie auch im gesamten Rahmen des Bevölkerungsschutzes, bleiben auch zur EM erhalten und dies bilden wir dann auch weiterhin ab.
Was ja, das hat man jetzt an schon verschiedenen Stellen so ein bisschen rausgehört, am Ende des Tages bedeutet, was sich bei euch auf jeden Fall ändern muss während so eines großen Turniers, ist die Anzahl der Menschen, die da irgendwie tätig sind. Ist es so, dass bei den Hauptamtlichen da auch für so eine Zeit aufgestockt wird oder wird das hauptsächlich übers Ehrenamt abgebildet?
Also wir ziehen natürlich für die Einsätze unsere ehrenamtlichen Einsatzkräfte da auch aus dem ganzen Bundesgebiet zusammen. Das ist ja auch die größte Herausforderung. Wir planen jetzt aktuell mit 6.000 ehrenamtlichen Einsatzkräften. Und die Koordination so einer hohen Einsatzkräftezahl erfordert natürlich auch Das ist natürlich eine große Herausforderung auch für unser hauptamtliches Personal, sowohl bei uns hier im Generalsekretariat in Berlin, wo dann ja die Koordinierungsstelle angesiedelt sein wird, aber auch in unseren Landes- und Kreisverbänden. Ne? Also da sind dann auch die hauptamtlichen MitarbeiterInnen ganz stark gefordert für die Zeit. Ne? Deshalb haben wir auch versucht, so gut wie es geht vorzuplanen und ja, müssen den Einsatz dann da auch ordentlich wuppen, ja.
Ja, kannst du zu dem Thema Ehrenamtliche noch ein bisschen was sagen? Weil das finde ich schon sehr spannend. Also sind das hauptsächlich EhrenamtlerInnen, die sowieso für euch tätig sind? Oder gibt es auch Leute, die sich speziell für so ein Turnier bewerben? Und wie werden die denn ausgebildet? Also was müssen die vielleicht mitbringen und was bringt ihr denen aber eben dann auch bei?
Also die der Großteil der Einsatzkräfte oder eigentlich fast alle Einsatzkräfte kommen aus DRK-Strukturen und sind auch notfallmedizinisch ausgebildet und haben da auch große Erfahrung in dem Bereich. Die sind geschult, das waren ja auch, also gerade in den Städten, in denen die großen Stadien sind, greifen wir da auf die Einsatzkräfte zurück, die da sowieso in dem Bereich tätig sind, die ganz viel in den Stadien mit aktiv sind. Und wo wir darüber hinaus Einsatzkräfte mobilisieren müssen, ne? Also ich denke da auch gerade an Nordrhein-Westfalen, da haben wir ja 4 große Stadien über die 4 Wochen mit sehr vielen Spielen. Da müssen wir natürlich auch schauen, dass wir aus anderen Bundesländern, aus anderen Landesverbänden vom Deutschen Roten Kreuz auch Einsatzkräfte mit zusammenziehen. Das sind aber auch alles geschulte und top ausgebildete Einsatzkräfte, die auch in dem notfallmedizinischen Bereich in der Vergangenheit auch tätig waren. Also das sind jetzt keine spontan helfenden Menschen oder die sich jetzt sozusagen eine Woche vorher da irgendwie anmelden, die ungeschult da in den Einsatz gehen. Also so ist es nicht. Das sind schon top ausgebildete Einsatzkräfte, die da über die ehrenamtlichen Stränge tätig sind.
Und die können aber ja wahrscheinlich, wenn sie sich in so einem Turnier irgendwie komplett einbringen wollen, das nicht so richtig gut dann vereinbaren mit, ich sag mal, einem Job oder sowas. Gibt es da Leute, die sich für sowas dann vielleicht sogar einen Urlaub nehmen oder so?
Also das gibt auch ehrenamtliche Einsatzkräfte, die dafür auch Urlaub nehmen. Genau, das ist richtig. Also das ist natürlich, also Ehrenamt hat natürlich immer was damit zu tun, das auch ne, mit seinem Lebensalltag gut verbinden zu können. Und ja, aber viele Kolleginnen und Kollegen von den ehrenamtlichen Einsatzkräften freuen sich natürlich auch auf so ein großes Event, ne, und sind natürlich auch total gespannt, was da auch auf sie zukommt, ne, bei den einzelnen Events, egal ob jetzt in den Stadien oder bei den Team-Base-Camps, ne, oder bei den anderen Events, die da im Rahmen der Euro stattfinden.
Hast du eigentlich persönlich einen Bezug zu Fußball, also jetzt über diese Arbeit hinaus?
Ja, ich habe, bis ich 16 war, tatsächlich Fußball gespielt. Okay. Ich komme gebürtig aus Dresden, war nie Fan von Dynamo Dresden, aber trotzdem schwarz-gelb. Ich war immer Fan von Borussia Dortmund. Aber das ist leider dann, nachdem ich dann sozusagen aufgehört hatte, Fußball zu spielen, auch etwas abgeebbt. Ja. Aber die Euphorie kommt jetzt hoffentlich wieder zurück im Sommer.
Weil ich fände es nämlich ganz spannend, also weil so ein Stadion ist ja schon ein sehr spezieller Raum, ne? Also könnte ich mir vorstellen, das hat doch auch wie so eine Wechselwirkung mit so einem Einsatz, wenn man sich in so einem speziellen Raum aufhält, oder?
Also ich glaube, für viele von unseren Kolleginnen ist das schon auch immer eine sehr besondere Atmosphäre, wenn sie da auch tätig sind und ja, wenn sie dann auch so eine wichtige Rolle auch gleichzeitig mit einnimmt. Ne? Also wenn man dafür sorgen kann, dass einfach, dass alle ZuschauerInnen ne, auch sicher sind, ne? Also für abgesichert für medizinische Notfälle, aber man gleichzeitig dann ja auch so eine tolle Atmosphäre dann auch genießen kann und ja, auch Teil davon ist in dem Moment.
Mhm. Habt ihr eigentlich bei der WM 2006 als DRK damals auch die Betreuung gehabt?
Genau, die WM 2006 hatten wir auch betreut. Das war auch eines der größten Einsätze in der Geschichte des Deutschen Roten Kreuzes. Damals waren wir auch der Hauptabbringer, der Hauptpartner für die notfallmedizinischen Leistungen. Und ja, wir haben zum Glück hier noch im Haus KollegInnen, die sich daran erinnern können. Und das war auch ganz wertvoll, auf diese Erfahrung zurückzugreifen, obwohl sich natürlich jetzt fast 20 Jahre später die Welt auch ein bisschen gewandelt hat. Ja, aber das war damals auch ein Rieseneinsatz für das Deutsche Rote Kreuz.
Und du hast jetzt gerade gesagt, die Welt hat sich natürlich gewandelt, also ohnehin in den letzten 20 Jahren, in den letzten Jahren und vielleicht sogar Monaten auf gewissen Ebenen ja auch immer noch weiter. Jetzt ist natürlich das nichts, was man sich erhofft, aber ihr müsst ja sicherlich auch eine spezielle Vorbereitung für einen Katastrophenfall irgendwie haben, oder? Wie kann man sich das vorstellen?
Genau, also wir sind da ja auch in Kontakt mit den Sicherheitsbehörden auf Bundes- und Landesebene und auch eingebettet mit in das nationale Sicherheitskonzept für die Euro und denken diese Themen natürlich auch parallel mit. Ne? Also es ist für uns ja sowieso ja auch als Deutsches Rotes Kreuz, als Teil der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr, ist es ja auch ein Teil unserer Kernaufgaben. Und jetzt im Vorhinein der Eurofund auch gemeinsam mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe eine Großübung in Hamburg statt, die sogenannte Euromed, wo man sich auch schon auf den Euro 2024 Kontext vorbereitet hat, also eine Großübung mit der sogenannten medizinischen Taskforce, also das ist ein Instrument für den gesundheitlichen Bevölkerungsschutz vom Bund, wo man auch so Krisenszenarien in einem Kontext der Euro 2024 erfolgreich geübt hat. Da waren auch ganz viele andere Organisationen neben dem Deutschen Roten Kreuz mit dabei, die konnte man erfolgreich beenden, was natürlich ganz wichtig ist, ne? Sich neben diesem großen, tollen Sportereignis ist es natürlich essentiell, sich dann natürlich auch auf andere Szenarien vorzubereiten, was wir natürlich hier auch in unserer Koordinierungsstelle dann mit abbilden. Und ja, also wie eingangs gesagt, wir sind da vernetzt auch mit allen Sicherheitsbehörden. Ja, also gibt es ja auch einen Polizeistab und das ist für die Bewältigung von potenziellen Großschadenslagen natürlich da auch ganz wichtig und essentiell.
Ich kann mich noch erinnern, ich war als Kind und sehr junge Jugendliche tatsächlich im Jugendrotkreuz. Ja, und wenn es solche Übungen gab, dann wurden wir immer geschminkt und ich sag mal irgendwo in die Wiese gelegt und waren dann die Unfallopfer quasi. Wie funktioniert sowas heute?
Also heute so mit den sogenannten Meme, wo du dann ja auch vielleicht eine gespielt hast, die gibt es tatsächlich immer noch, weil man das natürlich sehr real auch mit richtigen Menschen einfach üben muss und sollte. Aber es ist natürlich in vielen Teilen auch digitalisiert. Szenarien ändern sich auch aufgrund von vom Sicherheitskontext. Aber so wie du es beschrieben hast, finden auch Übungen statt, aber natürlich auch also auch sehr professionell. Ne? Aber kommt immer darauf an, ne, welches Szenario man abbilden möchte. Ne? Also bei der Euromed zum Beispiel war ganz viel dann auch mit Hubschraubereinsatz und diese Übung, die Szenario ging auch über ein gesamtes Wochenende auch, ne? Also über gesamte 2 Tage. Und das ist also ganz stark professionell, szenarioabhängig dann abgebildet worden.
Und kannst du vielleicht mal beschreiben, jetzt erstmal vielleicht auch sogar unabhängig von der EM, was ist denn deine Rolle beim DRK in so einer, ich sag mal, ganz normalen Woche? Also weil du hast ja auch schon gesagt, die Alltagsaufgaben vom Deutschen Roten Kreuz gehen natürlich weiter in dieser Zeit. Womit beschäftigst du dich, wenn jetzt nicht gerade eine EM ansteht?
Ich habe hier im DRK-Generalsekretariat die tolle Aufgabe, ein super Team führen zu können im Kontext des nationalen Krisenmanagements, gesundheitlichen Bevölkerungsschutzes und der zivil-militärischen Zusammenarbeit. Das sind drei sehr große Titel. Mhm. Es ist auch ein breites Feld. Ja, und wir beschäftigen uns tatsächlich mit der operativen Ausgestaltung auch von dem Krisenmanagement im Deutschen Roten Kreuz, aber auch darüber hinaus im Zivilschutz, im gesamten Bevölkerungsschutz auf Bundesebene. Also sind ganz stark in Kontakt mit den Bundesbehörden, versuchen da im Bereich Bevölkerungsschutz auch politisch voranzutreiben, im Bereich des gesundheitlichen Bevölkerungsschutzes, also alles, was auch so Rettungsdienst etc. ist, da mit abzubilden. Und ja, das sind sozusagen so die Kernaufgaben. und das darf ich hiermit begleiten, diese Themen.
Mhm. Und vom Hintergrund her kommst du aber ja aus einer ganz anderen Ecke. Du hast schon gesagt, du bist aus Dresden und du hast da auch an der TU studiert, ne? Und nämlich Social Geography, Political Science and Sociology auf Bachelor und dann noch in Göteborg deinen Master gemacht in internationaler Administration. Hast du, als du angefangen hast mit diesem Studium, für dich schon so eine Vorstellung davon gehabt, was du damit machen möchtest, oder bist du erstmal so Interessen getrieben daran gegangen?
Also genau, wie du schon angesprochen hast, komme ich so eher so mehr aus der internationalen Politik, habe mich aber nach dem Abitur ganz aktiv für den Zivildienst entschieden, da auch im Rettungsdienst. Zwar damals nicht beim Deutschen Roten Kreuz, sondern bei den Maltesern. Liebe Grüße an die Kollegen. genau, und diese Verbundenheit auch zum nationalen Kontext, so Bevölkerungsschutz, hat mich auch nie so losgelassen. Deshalb bin ich dann, ich war viele Jahre mehr so im internationalen Politikkontext unterwegs. Und ja, also auch mit Blick auf die Sicherheitslage in den vergangenen Jahren, auch was sich so im deutschen Bevölkerungsschutz dann ja auch so getan hat, hatte ich da auch viel stärker den Blick dann drauf. Und im DRK gab es dann gerade hier im Generalsekretariat viele spannende Projekte, spannende Stellen, wo ich dann einfach wieder so den Perspektivwechsel gewagt habe und dann sozusagen von dem internationalen in den nationalen Kontext geswitcht bin.
Mhm. Und du hast aber ja nach dem Studium, habe ich gesehen, erstmal Praktika gemacht bei der GIZ, also Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, und warst dann im Auswärtigen Amt und später noch im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Was würdest du denn sagen von den Sachen, die du da so mitgenommen hast? Was hilft dir auch heute in den Aufgaben, also nachdem du den Switch jetzt wieder gemacht hast?
Gute Frage. Also ich finde, so eine Auslandsperspektive hilft, glaube ich, immer. Das ist, das war echt spannend. Ich war da im Nahen Osten unterwegs im Rahmen von Projektarbeit für Geflüchtete, aber dann auch im Rahmen der Arbeit im Auswärtigen Amt. Ich glaube, so viel so diplomatischer Kontext hilft immer, gerade so, bei uns in der föderalen Struktur muss man auch viel verhandeln, muss man viel aushandeln. Ich glaube, das ist ganz gut. Und ja, woran ich oft auch denken muss, also gerade wenn wir hier so viele Themen administrativ, organisatorisch als auch operativ hier im GS, im Generalsekretariat behandeln. Ich war im Auswärtigen Amt eingebettet mal zu Beginn der Corona-Krise in den Krisenstab zur Rückführung deutscher Staatsbürgerinnen und deutscher Staatsbürger. Okay. Da muss ich ganz oft dran denken. Das war auch eine spannende Aufgabe, wo niemand so richtig wusste, was passiert jetzt. Aber deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sind irgendwo gestrandet. Es gab keine Flüge mehr zurück, ne, Richtung Europa, Richtung Deutschland. Das war auch schon eine spannende Sache. An sowas denke ich dann auch in Teilen zurück. Das hat auch ganz gut geholfen.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ich finde ja, also auf der einen Seite ist das alles super spannend, auf der anderen Seite ist es so vom Vokabular her, sage ich manchmal, ja schon irgendwie so ein bisschen diffus. Also wenn es jetzt irgendwie um sowas wie eine nationale Sicherheitslage geht oder sowas, dann kann man sich ja als Laie, wenn man mit diesen Themen sonst nicht befasst ist, also natürlich kann man unterscheiden zwischen, man fühlt sich selber sicher oder es gibt irgendwie eine Sicherheit oder es gibt halt irgendwie eine Situation, die aus irgendwelchen Gründen eben eine Unsicherheit ausstrahlt. Aber was sind denn wirklich so klassisch Themen, wenn ihr euch damit auseinandersetzt? Also wenn es um die Sicherheit von Bevölkerung geht, was für Aspekte müssen da mitgedacht werden?
Das kann man vielleicht so trennen. Also unter dem Begriff Bevölkerungsschutz subsumiert man in Deutschland den Katastrophenschutz, welcher durch die Länder ausgerichtet ist, und den Zivilschutz, welcher in Bundesverantwortung liegt. Gesamtverbandlich sind wir natürlich im Bevölkerungsschutz tätig. Ganz stark ausgerichtet sind wir hier im Bundesverband natürlich auch eher auf die Zivilschutzthemen. Ne? Und jetzt auch mit Blick auf den bewaffneten Konflikt in der Ukraine und alle Auswirkungen, ne? Und die sicherheitspolitische Lage, vielleicht auch Stichwort Zeitenwende, setzen wir uns natürlich auch ganz stark damit auseinander, dass wir auch, das ist wieder so ein schweres Wort oder ein schwerer Terminus, den Bereich der zivilen Verteidigung auch stärken. Ne? Also, dass man da auch den Schutz der Zivilbevölkerung mitdenkt. Und ja, da haben wir ganz viele Projekte, politische Forderungen, Aspekte, die wir vorantreiben. Also dass wir Zivilschutzreserven, also Vorhaltungen implementieren oder auch Projekte zum Selbstschutz fördern, ne, also Erste-Hilfe-Programme mit Selbstschutzinhalten, dass wir sensibilisieren, ne, dass wir gesamtgesellschaftliche Resilienz stärken wollen, aber auch für Krisenfälle im Bereich Pflege vorsorgen wollen. Also haben wir ganz verschiedene Projekte, wo wir sagen, okay, gerade in solchen Krisenzeiten, oder wir sagen ja auch oft multiple Krisen, weil jetzt jagt ja eine Krise die andere oder teilweise sind ja überlappend, reicht es halt nicht nur auch, sage ich mal, in dem Bereich der militärischen Verteidigung zu investieren, sondern wir müssen ja auch die gesamte Bevölkerung und den Schutz der Bevölkerung in den Blick nehmen und da ja auch an vielen Stellschrauben drehen, ne, was jetzt in den letzten Jahren, Jahrzehnten ja auch vernachlässigt wurde, weil es da einfach auch nicht so akut war, wo man jetzt einfach wieder neu aufholen muss, ne, wo man ja auch ohne groß im Alltag Panik zu schüren, einfach ganz stark die Bevölkerung sensibilisieren muss, okay, die Lage hat sich verändert. Da müssen wir auch, glaube ich, ganz ehrlich zueinander sein. Da muss auch jede und jeder auch, glaube ich, persönliche Verantwortung, ne, und auch so ein bisschen Vorsorge treffen für sich selbst. Ne. Aber wir als DRK nehmen dann natürlich auch die Politik in die Pflicht und sagen, okay, an den und den Stellen braucht es halt einfach mehr Investitionen und mehr Engagement, um tatsächlich Schutz der Bevölkerung und gesamtgesellschaftliche Resilienz auch dahingehend zu stärken.
Geht es da nicht letztlich, also wenn ihr jetzt als DRK irgendwie auch auf das schaut, was ihr gerne vermitteln würdet oder was ihr vermitteln könnt, also fängt das nicht so niedrigschwellig an wie damit, dass wahrscheinlich, und da nehme ich mich überhaupt nicht aus, tatsächlich viel zu wenige Leute einen aktuellen Erste-Hilfe-Kurs irgendwie haben?
Genau, also damit fängt es an. Ja, es fängt schon damit an, mit der Bereitschaft zu reanimieren. Also die Reanimationsbereitschaft ist in Deutschland leider noch sehr gering. Das liegt, glaube ich, einfach auch daran, dass viele Menschen vielleicht Angst haben oder sich eine Reanimation nicht zutrauen. Ne? Das ist in Skandinavien und in skandinavischen Ländern wesentlich höher, ne, weil da auch viel stärker sensibilisiert und geschult wird. Ne? Also da kann ich jetzt auch als Vertreter des ERKs wirklich nur auch nochmal stark sensibilisieren und hervorheben, dass man da tatsächlich so Erste-Hilfe-Kurse immer auffrischt, ne, dass man das dann auch, dass man sich da auch regelmäßig schulen lässt. Und ja, da einfach auch keine Angst vor hat. Ne? Also ich meine, klar, das ist auch neben Reanimation, es ist natürlich immer gut, in Erste Hilfe geschult zu sein, um auch mit Menschen einfach zu helfen, ne, wenn es notwendig ist.
Und dann wäre, wenn ich das richtig verstehe, so aus eurer Warte, die Sensibilisierung wäre quasi die politische Aufgabe, die Schulung ist eure Aufgabe und eben sich schulen zu lassen wäre die Aufgabe jedes Einzelnen.
Genau, so kann man das, glaube ich, zusammenfassen. So, ne? Obwohl wir natürlich auch ganz stark die Politik sensibilisieren, ne? Für diese Themen, ne? Die ich jetzt auch gerade genannt habe, dass man das einfach auch, ich meine, da braucht es ja, neben allen Forderungen braucht es ja am Ende des Tages dann ja natürlich auch immer Finanzmittel, Haushaltsmittel, ne? um diese Projekte dann ja auch erfolgreich zu implementieren.
Ja, ich finde das immer ganz spannend. Also das sind natürlich, darf man Realität und Fiktion irgendwie nicht verwechseln, aber weil du das gerade angesprochen hast mit der Bereitschaft zu reanimieren, das sind ja oft so Sachen, die man irgendwie im Fernsehen, in irgendwelchen Filmen oder Serien mal sieht, dass wenn es dann wirklich so einen Katastrophenfall gibt, dass dann irgendwie auch so Umstehende, Nichtverletzte quasi irgendwie aufgefordert werden, so von den Einsatzkräften halt zu helfen, bevor, keine Ahnung, Verstärkung kommt, genügend Leute irgendwie irgendwie da sind oder so. Glaubst du, also erstens mal ist sowas tatsächlich realistisch, fände ich mal ganz spannend. Und zweitens, glaubst du, dass dieses nicht reanimieren zu wollen, haben die Leute Bedenken davor, sie machen irgendwas schlimmer?
Ja, ich glaube, dass sie Angst davor haben, dass sie es nicht richtig können oder vielleicht auch was falsch machen. Aber ich glaube, in dem Fall, wo ein Mensch reanimiert werden muss, kann man nichts falsch machen. Also da ist es wirklich wichtig, tatsächlich zu handeln und natürlich Hilfe anzufordern, sofern die noch nicht angefordert ist. Und ja, ich meine, wir sehen es ja an den dramatischen Bildern auch aus der Ukraine, ne, wo Zivilbevölkerung ja ganz stark auch betroffen ist. Und ja, wo ja Menschen auch tatsächlich mit ja, zur Hilfeleistung dann ja auch ja, bereitstehen müssen. Ne? Ja. Also ich meine, wir haben Gott sei Dank jetzt noch nicht diese akute Bedrohungslage, aber es, ich meine auch im Bereich anderer Katastrophen, ne, abseits von bewaffneten Konflikten, ne, so größere Lagen wie das Ahrtal, ja. Wo es natürlich auch ganz wichtig ist, dass Zivilpersonen oder ne, Bürgerinnen und Bürger natürlich auch mit im Notfall handlungsfähig sind und anderen Menschen auch zur Hilfe kommen können oder Hilfe leisten können.
War das Ahrtal vielleicht nochmal als letzte Frage ab von der EM, bevor wir nochmal zum Turnier zurückkommen, so in den letzten Jahren von den unvorhergesehenen Ereignissen das Forderndste?
Also das Ahrtal war als Großschadenslage schon eines der unvorhergesehensten und natürlich ja auch sehr herausfordernden Lage, weil es einfach so dramatisch war, weil die Einsätze so dramatisch war, weil die Betroffenheit so stark war und ja, weil es einfach auch ein extrem langer Einsatz war. Ja. Ne? Das kann man schon so sagen.
Und wenn wir nochmal zur EM zurückgehen, wir haben ja jetzt schon ein bisschen das so beleuchtet, was es auch bedeutet, dass sich, ich sag mal salopp, die Großwetterlage so ein bisschen verändert hat. Kannst du vielleicht nochmal was dazu sagen, was dadurch vielleicht auch Themen sind, die man heute bei so einem Turnier mitdenken muss, die halt vor 20 Jahren bei einer WM vielleicht irgendwie so noch nicht aufgeploppt sind?
Also ich glaube auch 2006 gab es sicherheitspolitische Bedenken. Jetzt ist es natürlich so, na, ich meine, da sind natürlich eher die Gefahrabwehrbehörden und die Sicherheitsbehörden im Lead. Aber ich meine, klar, man sieht ja auch einfach oder man weiß ja auch um ja, Desinformationskampagnen, Cyberangriffe, ne, auf kritische Infrastruktur etc. Ich glaube, man muss da so einen 360-Grad-Blick haben auf die sicherheitspolitische Lage, weil man, glaube ich, nichts ausschließen kann und ausschließen sollte. Ne? Und das ist jetzt, wie gesagt, auch keine Panikmache, ja. Sondern da geht es eher darum, ne, dass man auch potenzielle Gefahren im Blick hat. Ja, aber das kann auch abseits von sicherheitspolitischen ja, Gefahren oder Bedrohungen. Da kann es natürlich aber auch sein, dass einfach mal so ein ICE auf einer Strecke bleibt, ne? An einem Tag, wo es sehr heiß ist. Ja. Ne? Also das hat man ja auch so in den letzten Jahren auch gesehen. Das wäre natürlich auch schon eine Katastrophe, ne? Wenn man sich das vorstellt, vollgepackt mit Fußballfans und dann brauchst du eine Evakuierung, vielleicht noch auf einer Brücke etc. So, ne? Also auch das sind potenzielle Ereignisse, die stattfinden können, auf die wir uns alle vorbereiten müssen.
Was ich ja beim Fußball ganz spannend finde, es gibt ja schon von Leuten, die sich mit diesem Sport so gar nicht auseinandersetzen und vielleicht auch selber nicht ins Stadion gehen, das ein oder andere, ich sag mal, Ressentiment gegenüber der Fans. Also es gibt ja, soll durchaus Leute geben, die der Meinung sind, das sind alles irgendwie randalierende Halbstarke, die den ganzen Tag Züge auseinandernehmen, was ja definitiv nicht der Fall ist, ohne jetzt zu sagen, es gibt nicht auch problematische Fans. Habt ihr bei den Ehrenamtlichen auch Leute, die da erstmal nachfragen, so, was ist das eigentlich irgendwie für ein Klientel, mit dem wir da zu tun haben? Wie gehen wir denn da irgendwie mit um oder ploppt sowas nicht auf?
Also wir sensibilisieren unsere Einsatzkräfte natürlich auch für all mögliche Vorfälle. Ne? Ich meine, es gab natürlich auch schon Einsätze, ne, wodurch auch gewalttätige Auseinandersetzungen Personen zu Schaden gekommen sind, die wir dann ja oder die unsere Einsatzkräfte dann auch behandeln mussten. Ne? Und da briefen wir auch unsere Einsatzkräfte. Ne? Wir verschleiern da auch nichts. Es sind ja ganz transparente Prozesse, die ja auch in die Schulen und Ausbildung mit einfließen. Aber unsere Einsatzkräfte sind per se jetzt nicht voreingenommen. um Gottes Willen. Also die freuen sich darauf und die meisten haben durchgehend positive Erfahrungen, auch positiven Fankontakt. Also da kann ich jetzt nicht sagen, dass wir da stark voreingenommene Kolleginnen und Kollegen haben in dem Bereich. Es gibt natürlich immer auch so unangenehme Vorfälle, ja. Auf die wir auch, ich meine, ganz stark ist ja, das ist jetzt nicht nur im Fußballkontext, aber so auch die Übergriffe auf Einsatzkräfte im Rettungsdienst nehmen ja auch zu. Ne? Das ist ja auch medial in den letzten Jahren, also es ist ja leider, kommt es immer mehr vor, immer verstärkter, ist ja auch medial immer wieder dargestellt worden. Sowas gibt es natürlich auch im Kontext Fußball, aber es sind Einzelfälle, aber auf jeden Fall da auch nicht zu tolerieren. Und da auch nochmal die klare Botschaft, ne, dass das halt auch gar nicht geht und dass man sowas natürlich auch nicht tolerieren darf.
Nee, definitiv. Und vor allen Dingen können HelferInnen nur ihre Einsätze durchführen, wenn sie dabei nicht behindert werden. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie so eine Behinderung irgendwie stattfinden kann. Und das ist natürlich überhaupt nicht in Ordnung. Ist denn, weil das wäre nämlich tatsächlich meine Anschlussfrage gewesen, was du jetzt schon so ein bisschen angesprochen hast mit der Zunahme. Würdest du sagen, also auch ist ja schon mal gut, dass es nach wie vor eine Einzelfallproblematik ist. Ist das abhängig vom Einsatzumfeld, Einsatzort oder ist das so komplett durch euren Alltag, dass solche Vorfälle eben passieren? Also dass eben Einsatzkräfte tatsächlich auch mal angegriffen werden oder zu Schaden kommen?
Also das kommt an allen Stellen vor, auch also natürlich mehr auch in Großstädten, aber das kann man jetzt nicht so sagen, dass es nur einige bestimmte Kontexte betrifft. Mhm. Ja, also das kann man gar nicht so stark eingrenzen.
Und auf die Einsatzkräfte vielleicht dann auch nochmal geschaut. Was gibt es denn für die wiederum für Strukturen, die Ihnen vielleicht auch helfen, die Sie unterstützen? Also zum einen, um halt eben so eine allgemeine Bewältigung von solchen Aufgaben zu schaffen. Gibt es sowas? Und zum anderen, wenn Sie vielleicht auch wirklich mal es gibt ja auch einfach schlimme Einsätze, wo man Dinge erlebt, die einen dann natürlich im Nachhinein auch beschäftigt, wo man auch erstmal irgendwie Wege finden muss, wie man das für sich verpackt oder verarbeitet. Was für Strukturen gibt es da?
Da haben wir im Deutschen Roten Kreuz die Strukturen der psychosozialen Notfallversorgung, sowohl für Betroffene, aber auch für unsere Einsatzkräfte. Da gibt es auch speziell geschultes Personal, die in Debriefings, aber auch in Vorbesprechungen ganz stark mit den Einsatzkräften sozusagen dann auch ins Gespräch gehen, ne? diese Einsätze traumatische Erfahrungen aufarbeiten und die in psychosozialer Notfallversorgung geschult sind, ne? Und die dann nach gewissen Schemata dann mit den Kolleginnen und Kollegen diese Vorfälle dann auch besprechen. Das haben wir jetzt auch hier bei uns im Rahmen des Einsatzes zu Euro 2024 auch in unserem Lagezentrum mit etabliert. Also ne, wir haben da auch ständige psychosoziale Notfallversorgung in Bereitschaft. Ja, da geht es auch nicht unbedingt nur um die Kolleginnen, die operativ, sage ich mal, im Einsatz sind, sondern ne, angenommen, es kommt dann tatsächlich zu irgendeiner Lage, wo schlimme Bilder durch die Presse gehen. Mhm. Da geht es auch um unsere Kolleginnen, die Pressearbeit machen, ne? Also ja. Die dann auch traumatisiert werden können durch Pressearbeit, weil man einfach ständig mit schwierigen Bildern konfrontiert ist, ne? Oder auch mit Texten, ne? Aber manchmal auch in die Richtung Hate Speech aus dem Internet. Ne? Also das sind ganz viele Faktoren, die da mitspielen, wo wir ganz stark natürlich auch unsere Kolleginnen und Kollegen dann in dem Bereich unterstützen und auch diese psychosoziale Unterstützung auch ganz klar vorhalten.
Mhm. Ich finde ja wirklich dieses ganze Thema mit der Zusammenarbeit da auch von Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen total spannend. Und ich habe mich gefragt, wenn man manchmal, es gibt ja ne, so Tage, wo man so, man schaut die Nachrichten oder man liest irgendwie die Zeitung und denkt sich, puh, da haben sich jetzt aber nicht so furchtbar viele Dinge positiv verändert in den letzten irgendwie Monaten und Jahren. Aber habe mich dann gleichzeitig gefragt, nachdem ich angefangen habe, mich mit dem Thema da rund um eure Arbeit zu beschäftigen, beschäftigen, ist diese große Bereitschaft von Menschen, sich in so einem Deutschen Roten Kreuz ehrenamtlich zu engagieren, was auch einfach so positiv reinwirkt in deine Arbeit, weil ich finde das schon faszinierend, wie viele Leute sich da einbringen.
Also ich finde das auch faszinierend und das motiviert mich auch immer ganz stark, vor allem jetzt auch wieder in der Vorbereitung der Euro, der EM, auch gerade in unserer operativ taktischen Vorbereitung, weil wir da ganz, ganz viele ehrenamtliche Kolleginnen und Kollegen an der Seite hatten, die mit extrem viel Erfahrung auch aus dem Fußballkontext gekommen sind, wir da ganz viele Erfahrungen zusammenbringen konnten und einfach jetzt ein tolles Konzept auf die Beine stellen konnten und ja auch im Vorhinein dann auch schon mit Kolleginnen und Kollegen bei Übungen, die dann sozusagen ja auch Einsätze führen, lokal ins Gespräch gekommen sind und das macht einfach Spaß zu sehen, wie die Menschen da auch in dem Ehrenamt aufgehen und die übertragenen Aufgaben im Deutschen Roten Kreuz, ne? Dann auch im Rahmen der notfallmedizinischen Versorgung oder Einsatzleitung machen. Das ist total spannend und auch motivierend für mich, da auch sozusagen als Hauptamtlicher hier im GS diese Einsätze mit zu koordinieren und zu wissen, unten am Spielfeldrand, ne, oder in der Einsatzleitung im Stadion XY stehen hochmotivierte und topgeschulte Menschen, die einfach alles geben an den Tagen, um die Arbeit des Deutschen Roten Kreuzes da sicherzustellen und den Schutz der Menschen, ne, die da irgendwie ein schönes Fußballfest genießen wollen. Also das macht schon Spaß.
Ich fand es vielleicht zum Abschluss total großartig. Ich habe am Anfang schon angesprochen, es gab von euch die Pressekonferenz, wo ihr so ein bisschen einen Überblick gegeben habt über eure Arbeit. Und die eine Kollegin meinte dann, das Deutsche Rote Kreuz steht nicht Gewehr bei Fuß, sondern Sanitätskoffer bei Fuß. Das ist ein sehr schönes Bild für die ja vielen Ehren- und Hauptamtlichen, die jetzt rund um dieses Turnier eben im Einsatz sind. Also auch wenn die natürlich nicht jeder persönlich irgendwie ein Köfferchen tragen. Aber kannst du vielleicht zum Ende nochmal sagen, was sind denn so Sachen, was du mitbekommst, worauf Kolleginnen und Kollegen sich freuen und worauf vielleicht auch du dich jetzt speziell freust im Hinblick auf diese vier sehr besonderen Wochen?
Also die Kolleginnen und Kollegen freuen sich, glaube ich, tatsächlich, also ganz viele tatsächlich dieses Fußballereignis hautnah mitzubekommen, in den Stadien, bei den Teambase-Camps, bei den Trainingseinheiten, also tatsächlich auch so die Fußballatmosphäre zu spüren, bei den Profis ganz nah dran zu sein, die Fußballatmosphäre in den Stadien zu spüren, auf den Fanmeilen hoffentlich die ganzen positiven Emotionen mitzubekommen, aber natürlich auch einfach gebraucht zu werden, ne? Also gebraucht zu werden als Einsatzkraft für die medizinische Absicherung, ne, und dann sozusagen ja auch in die Einsätze zu gehen, ne, ein Teil der medizinischen Absicherung auch zu sein und des ganzen Konstrukts da ein Teil der Euro. Das ist, glaube ich, für viele ganz wichtig und interessant, wo sich viele drauf freuen. Ich persönlich freue mich nach den ganzen, ja, jetzt anderthalb Jahren Vorbereitung tatsächlich dann auch in den Einsatz zu gehen, mal so dieses ganze Konstrukt dann zu aktivieren und zu schauen, wie das läuft, die Euro, natürlich sportlich, aber auch dann für uns operativ. Und ja, bin ganz gespannt, was so die nächsten Wochen bringen werden. Und ich hoffe, dass außer dem schönen Fußballsommer da auch nichts weiter groß passieren wird und wir da alle eine gute Zeit haben werden.
Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Da möchte ich dann gar nicht noch irgendwas aufdocken, sondern da schließe ich mich dann einfach an und sage vor allen Dingen an der Stelle dann erstmal vielen lieben Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast und uns in dieses total spannende Thema mal mitgenommen. Das war wirklich super informativ und sicherlich mal ein bisschen eine andere Folge, aber hat großen Spaß gemacht. Dankeschön.
Ja, herzlichen Dank. Mir hat es auch viel Spaß gemacht.
Das ist sehr gut. Und dann hoffe ich natürlich, liebe HörerInnen, dass es euch genauso viel Spaß gemacht hat und ihr jetzt alle noch ein bisschen beruhigter in Richtung eines EM-Sommers schaut. Den könnt ihr dann Mitte Juni erstmal ohne mich anfangen, aber nach der Hälfte der EM bin ich dann auch wieder da. Und dann hören wir uns im Juli wieder. Bis dahin eine gute erstmal erste Bundesliga, zweite Bundesliga und alle weiteren Ligen und auch mittlerweile erste Frauenliga und dann demnächst zweite Frauenliga und so weiter. Freie Zeit ist ja nur eine kurze, bevor der Ball dann eben, wie gesagt, beim Turnier wieder rollt. Passt auf euch und aufeinander auf. Wir hören uns im Juli wieder. Ciao!